Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation während der Corona-Pandemie anlässlich des Janssen Open House 2021. Mein Name ist Friederike Gramm, ich bin freie Journalistin und ich spreche heute mit Markus Hardenbecker. Markus verantwortet die Kommunikation beim forschenden Pharmaunternehmen Janssen Deutschland. Außerdem ein kleiner Hinweis vorab, wir haben ein Interview mit Wissenschafts-YouTuber Jakob Botton aufgezeichnet, das in dieser Folge zu hören ist. Aber nun jetzt einmal an dieser Stelle, Markus, schön, dass wir miteinander sprechen, hallo.
Hallo Friederike.
Markus, wir haben vor einigen Wochen im Rahmen des Janssen Open House 2021 eine digitale Veranstaltung zum Thema Wissenschaftskommunikation gemeinsam geleitet. Vielleicht jetzt einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist denn eigentlich das Janssen Open House und warum veranstaltet ihr als Unternehmen dieses Event?
Ja, wir machen das Janssen Open House oder kurz JOH, wie wir es als Hashtag haben und auch intern verwenden, bereits seit 2018. Was war die Idee dahinter? Wir wollen unsere Türen öffnen als Unternehmen für ganz unterschiedliche Stakeholder aus dem Gesundheitswesen und aus der Gesellschaft und sie einladen, um mit ihnen gemeinsam ganz offen relevante Zukunftsthemen in Medizin und Versorgung zu diskutieren. Nachdem das Janssen Open House im vergangenen Jahr ja Corona-bedingt schon rein virtuell war, haben wir das Konzept auch in diesem Jahr noch weiterentwickelt. Es war nicht mehr an einem Tag, sondern wir veranstalten das Janssen Open House in diesem Jahr und auch zukünftig unter dem Dach des Janssen Open House mehrmals pro Jahr und laden ausgewählte, handverlesene Expertinnen zum Austausch ein, um über diese Themen zu diskutieren. Und in diesem Jahr war es eben Value-Based Healthcare und eben Wissenschaftskommunikation.
Okay, das ist wirklich ein spannender Ansatz. Jetzt einmal zurück zu unserer ersten Session. In Part 1 haben wir über die Herausforderungen in der Kommunikation gesprochen und im Dezember wollen wir auf dieser Grundlage, dieser Herausforderungen, über die möglichen Lösungen sprechen. Lass uns doch jetzt einfach gerne mal zurückblicken. Worum ging es in Session 1?
Wir können die Veranstaltung ja einmal gemeinsam durchgehen, Friederike. Zu Beginn haben wir uns angeschaut, was medial eigentlich die großen Ereignisse in den vergangenen Monaten waren. Und diese haben wir für die HörerInnen dieses Podcasts noch einmal ganz kurz aufgearbeitet.
Super, dann hören wir jetzt einmal rein. Ende 2020 startete die Impfkampagne. Da titelte der Bayerische Rundfunk: Start der Impfkampagne feuert Diskriminierungsdebatte an.
Mai 2021, Maskenaffäre um Gesundheitsminister Jens Spahn. Der Tagesspiegel schreibt: Jens Spahn, lockerer Umgang mit dem Geld.
Juli 2021, die Politik fordert die Impfung für Kinder. NTV berichtet: Appell an STIKO wegen Delta. Lauterbach fordert Impfung für alle Kinder.
Zwei Wochen später, die STIKO empfiehlt die Impfung von 12- bis 17-Jährigen. Nun also doch, aber warum, heißt es auf Zeit.de.
Ende September 2021, Charité-Chef-Virologe Drosten fordert die Politik auf, mehr dafür zu tun, dass die Impfquote steigt. NTV zitiert ihn: Die Wissenschaft hat geliefert, sagt er.
Wir hören, es ist viel passiert in den vergangenen Monaten. Und über diese Ereignisse haben wir mit diversen führenden KommunikationsexpertInnen und WissenschaftsjournalistInnen gesprochen.
Was ist denn dir besonders hängen geblieben bei den ganzen Gesprächen?
Ja, ich fand den Einblick von Sascha Karberg, Wissenschaftsjournalist und Leiter des Wissenschaftsressorts beim Tagesspiegel, sehr spannend. Ja, wir haben ihn gefragt, wie er denn die Kommunikation nach unserem ersten Janssen Open House Ende 2020 wahrgenommen hat und ob er eigentlich damit zufrieden ist. Das war seine Antwort.
Ich denke, zufrieden kann man ja irgendwie nicht sein mit der Debatte. Alleine schon, wenn man auf die Impfzahlen guckt in Deutschland, dann kann sich da Zufriedenheit wirklich nicht breit machen. Anfangs war man ja noch relativ positiv eingestellt, dass Wissenschaftsjournalismus auch eine neue, größere Bedeutung bekommen hat und dass auch hier und da von Lesern gutiert wurde. Auch per Leserbrief kam da einiges, dass man sich gut informiert fühlte, anfangs wenigstens. Ich glaube, das hat sich dann im Laufe der Pandemie doch ziemlich geändert. Vor allem die Personalisierung der Debatte hat mich da gestört. Der eine Virologe gegen den anderen, dass das so im Grunde genommen so politisiert wurde, wie man das von der Politikdebatte her kennt.
Sehr interessant. Was fandest du denn spannend, Friederike?
Sascha Kabeck hat hier was wirklich Interessantes gesagt, aber mir hat vor allem das Statement von Lisa Braun, Leiterin der Presseagentur Gesundheit, gut gefallen. Wir haben sie gefragt, ob der Wissenschaftskommunikation oder dem Wissenschaftsjournalismus aus ihrer Sicht es gelungen ist, Fehler, die zu Beginn der Corona-Pandemie gemacht wurden, nun abzustellen. Und daraufhin sagte sie:
Es wurden Fehler gemacht von Anfang an und es wurden Fehler gemacht, die haben sich regelrecht verstetigt. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, das hat mich regelrecht zur Weißglut gebracht. Das sind nämlich diese, ich sage mal, falschen Experten. Wenn ein Ärztefunktionär in der Tagesschau auftaucht und sagt, jetzt ist die Pandemie vorbei, der ist von Haus aus Orthopäde und wie gesagt Ärztefunktionär, dann finde ich das sehr bedenklich. Da muss ich eigentlich auch die Tagesschau mal die Frage stellen, warum sie so einen fragwürdigen Experten nimmt. Ein anderes Beispiel, Professor Lauterbach, man nimmt ihn wahr als Politiker, man nimmt ihn auch wahr als Experte, aber trotzdem steht man dazwischen und sagt, was ist der denn jetzt? Ist der Politiker, wenn er zum Beispiel sagt, alle sollen sich jetzt impfen lassen, sagt er das als Politiker, sagt er das als Arzt? Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, gerade den Punkt, den Lisa Braun anspricht bezüglich der Vermischung von Politik und Wissenschaft, ist ein Punkt, den wir ja oft gehört haben bei uns im Open House und den wir auch gleich hier noch öfters hören werden. Aber du weißt, ich finde natürlich auch gerade die Perspektive der PatientInnen sehr interessant, denn für sie arbeiten wir ja, ihnen möchten wir ja quasi unsere Therapien zugänglich machen und sie waren natürlich am meisten davon betroffen, Informationen zu bekommen. Und deswegen haben wir Frau Thurmann eingeladen, die von einer seltenen Lungenkrankheit namens pulmonalarterielle Hypertonie betroffen ist und darüber ganz offen bloggt. Und wir haben sie gefragt, wie sie sich als Risikopatientin denn informiert gefühlt hat. Und dazu sagte sie:
Für Corona allgemein sehr gut, wenn ich wusste, wo ich zu suchen habe. Für Lungenhochdruck bis heute leider tatsächlich gar nicht. Also es gibt bis heute keinerlei Informationen zum Lungenhochdruck und Corona, wo ich sagen muss, ist für mich einfach unverständlich.
Ich kann Sie verstehen. Und um alle Perspektiven einzufangen, haben wir auch mit Frau Edelhagen gesprochen, die ein Impfzentrum geleitet hat. Dort haben wir sie gefragt, welche Ereignisse in der Kommunikation zur Corona-Pandemie sich in ihrer Arbeit im Neusser Impfzentrum besonders bemerkbar gemacht haben. Ihre Antwort?
Sie eben den Zeitstrahl gesehen haben, ne? Da könnte ich dann von Tag 1 bis heute quasi durchreden, was uns alles auf die Füße gefallen ist, was gut gewesen ist. Na, zunächst mussten drei Behörden miteinander versuchen zu kommunizieren, das haben wir dann irgendwann hinbekommen. Wenn sich aber dann die politische Diskussion darauf gesetzt hat, ist uns das regelmäßig auf die Füße gefallen. Und wir mussten dann hier wirklich im Rheinkreis Neuss nochmal extra Aufklärungsarbeit machen, damit wir auch die Impfbereitschaft erhöhen können.
Ich fand ja besonders interessant, dass sie gesagt hat, dass man immer einen Vergleich zwischen einem Ereignis und was gerade im Impfzentrum passiert ist, sehen konnte. Und jetzt wäre auch meine Frage an dich, Markus. Wie hast du denn die Kommunikation seit unserer Session beim Janssen Open House im November 2020 als Impfstoffhersteller erlebt?
Naja, Friederike, zuerst einmal können wir ja konstatieren, dass seit dem letzten Open House die Covid-19-Impfstoffe von uns und anderen Mitbewerbern überhaupt erst eingeführt wurden. Ja, wir haben ja in Rekordzeit seit Anfang 2020 verschiedene Impfstoffe entwickelt, getestet und für die Pandemie zugelassen. Das hat unsere Impfstoffe natürlich, da sie verschreibungspflichtig sind, nichtsdestotrotz zu öffentlichen Massenprodukten gemacht, über denen jeder gesprochen hat. Und das hat uns als Hersteller dann noch stärker in den Fokus gerückt. Was habe ich da erlebt? Im Gegensatz zur Schweinegrippe 2009, 2010, in der ich als Kommunikator ja auch schon tätig war, habe ich zumindest in weiten Teilen der seriösen Medienberichterstattung einen viel reflektierteren und verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Impfstoffen und deren Wirkungen, aber auch deren möglichen Nebenwirkungen erlebt. Das ist sicher ein Learning und eine positive Ableitung innerhalb der letzten Dekade und ein Learning von der letzten Pandemie. Was aber auch für uns als evidenzbasiert agierender und ethischer Arzneimittelforscher gilt: Unsere Produkte und gerade auch die Impfstoffe, die sind hochkomplex, sowohl in der Entwicklung, die ja nun viele Menschen jetzt miterleben konnten, als auch in der Produktion und auch dadurch in der Erklärung auf Basis der Studien und Evidenz, die wir vorlegen für jedes unserer Produkte. Und ich denke, das ist gerade vor dem Hintergrund eines immensen Zeitdrucks und Wissensbedarfs der Gesellschaft eine große Herausforderung. Denn es muss uns gelingen, in der zugenommenen Informations- und Quellenflut während der Pandemie unsere Fakten noch besser und verständlicher zu vermitteln, gerade auch gegen den Zeitdruck der Öffentlichkeit und der Medien. Und hier müssen wir ganz klar dran arbeiten. Das ist erstmal an die eigene Nase fassen, wir als Unternehmen, aber gerade auch im Zusammenspiel mit den anderen Beteiligten im Gesundheitssystem. Denn was wir gerade erleben, das ist, dass die Grenzen aus Wissenschaft und Politik bei diesem Thema aus unterschiedlichen Gründen immer weiter verschwimmen.
Ja, das ist vor allen Dingen ein Punkt, den eine Impulsgeberin von uns, die Frau Professorin Moltagen-Schnöring, gesagt hat. Wir hatten nämlich zwei Impulse, einmal von ihr und einmal von Herrn Volker Stollatz. Und lasst uns doch gerne in den ersten Impuls von der Frau Professorin Dr. Moltagen-Schnöring reinhören. Kurze Biografie: Sie ist Vizepräsidentin für Forschung und Transfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Professorin für Wirtschaftskommunikation. Aber jetzt hören wir erst einmal kurz in ihren Impuls rein.
Wie hat sich die Rolle der Wissenschaftskommunikation im öffentlichen Diskurs verändert im letzten Jahr? Und ich habe mal drei Punkte, die ich gerne mit in die Diskussion geben möchte. Das erste, natürlich hat das Thema Corona eine wahnsinnig breite massenmediale Resonanz erfahren. Und nicht nur das Thema Corona, sondern dann eben auch die Wissenschaftlerinnen, die dieses Thema begleitet haben, die es zum Teil vermitteln konnten. Das heißt, wir haben Wissenschaftlerinnen in den Talkshows jede Woche gesehen. Sie waren in den Social Media sehr stark vertreten. Also diese breite massenmediale Resonanz ist, glaube ich, was wir immer noch mal voranstellen müssen, weil das nicht selbstverständlich ist. Der zweite Punkt, der sehr stark damit zusammenhängt, ist das Thema der Personalisierung. Es wurden heute schon einige Namen genannt, die will ich jetzt nicht wiederholen, aber genau diese Namen und viele andere mehr haben eben dafür gesorgt, dass Wissenschaftlerinnen auch immer mehr wahrgenommen werden, wenn man so will, als Marke. Ja, von daher, glaube ich, ist so diese eine gewisse Markenbildung zu sehen und die Personalisierung ja auch als ein ganz wichtiger Nachrichtenfaktor, den wir alle kennen und den wir eben über verschiedene gesellschaftliche Systeme hinweg beobachten können. In der Politik war es oder ist es auch jetzt wieder so gewesen im letzten Wahlkampf ganz offensichtlich. Und auch in der Wissenschaft spitzt sich das zunehmend zu. Und das ist eine neue Rolle für Wissenschaftlerinnen. Und das ist auch eine Rolle, auf die Wissenschaftlerinnen nicht vorbereitet sind. Und das Dritte, das ist die gestiegene Erwartungshaltung an die Wissenschaft, die sich eben auch im öffentlichen Diskurs niederschlägt. Wir hatten eine sehr starke Anfangseuphorie, dass eben Wissenschaft, wir hatten auch hier Personen natürlich wieder, Unternehmen, die dann auch als die Retter in der Krise erschienen. Diese Euphorie ist nicht erst mit der vielleicht etwas unsicher kommunizierten STIKO-Empfehlung in diesem Jahr deutlich geworden, sondern hat sich auch schon vorher gezeigt, dass man eben die Wissenschaft und Politik, vielleicht diese Rollenvermischung, die angesprochen wurde, in der Person Lauterbach in dem Fall jetzt heute hier, aber auch, und das möchte ich ganz gerne zitieren vom Wochenende, auf Twitter hat ein Wissenschaftsjournalist eben geteilt, dass ihm ein Versagen der Wissenschaftskommunikation vorgeworfen wurde in Verbindung mit der Wahl und damit, dass eben auch Menschen jetzt in Ämter gekommen sind, die explizite Impfgegner sind und das jetzt als ein Versagen der Wissenschaftskommunikation wahrgenommen wird, was ja ganz interessant ist, weil es jetzt plötzlich eine Vermischung eben gibt zwischen diesen Rollen, Politik auf der einen Seite, Wissenschaft auf der anderen Seite. Die Politik ist im letzten Jahr wissenschaftlicher geworden, die Wissenschaft ist aber auch politischer geworden.
Die Politik ist wissenschaftlicher geworden und die Wissenschaft ist aber auch politischer geworden. Dieses Statement fand ich sehr aussagekräftig. Und danach haben wir mit Volker Stollatz gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Science Media Center Germany und er hat auch seine Beobachtungen mit der Runde geteilt.
Das eine ist, waren das jetzt eine Sternstunde des Wissenschaftsjournalismus? Und gleichzeitig sehe ich das daran, dass die Kritik am Wissenschaftsjournalismus jetzt ja sehr stark zugenommen hat. Also der hat irgendwie alles falsch gemacht aus Sicht vieler Beobachter. Das kann ich natürlich selber so nicht erkennen, aber Fakt ist halt, dass Kritik am Wissenschaftsjournalismus eigentlich zeigt, wie wichtig er war. Weil er nämlich Orientierungswissen liefert, das wurde eben schon angesprochen. Leider ist es aber so, dass er eben gefährdet ist. Das ist eine aussterbende Spezies. Und die Wissenschaft muss sehr, sehr aufpassen, dass wenn sie jetzt selbstvermittelte Wissenschaftskommunikation verstärkt, und das kann sie ja machen, das ist klar, dass sie aber die unabhängige Fremdbeobachtung nicht marginalisiert. Denn wenn sie das tut, wird Vertrauen in Wissenschaft verschwinden. Und das verstehen einfach viele Wissenschaftler nicht und das ist traurig. Ein zweiter Punkt, den ich gerne machen wollte, das wurde schon mehrfach erwähnt, die Politisierung von wissenschaftlicher Expertise und Evidenz in der Öffentlichkeit. Also ich nenne das immer jetzt gerne so spaßeshalber die Spanisierung der Wissenschaftskommunikation. Und ich muss es jetzt wirklich mal so persönlich auch sagen, Ich finde, das, was die politische Kommunikation sich im Umgang mit wissenschaftlicher Evidenz geleistet hat, ist ein absoluter Skandal. Also, dass es da so eine Rollenvermischung gab zwischen, dass bisher jetzt Herrn Drosten sagt, die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass sich alle Menschen noch impfen lassen. Das ist nicht Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen. Sorry. Also, das ist die Aufgabe von Ärzten und Wissenschaftskommunikatoren, von uns allen, eben mit Menschen zu sprechen darüber, die noch Zweifel, Sorgen oder Ängste im Umgang mit der Impfung haben. Das ist nicht die Aufgabe von Politik, das herzustellen. Das halte ich für völlig verfehlt. Also das ist einfach Unsinn. Und die Politik hat viele wissenschaftliche Gremien, die unter extremem Stress standen, vor sich hergetrieben. Und zwar aus erkennbaren Motivationen. Also das war einfach politische Kommunikation. Und die hat Vertrauen verspielt und auch Vertrauen teilweise in Wissenschaft oder in wissenschaftliche Institutionen verspielt. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir künftig wieder eine Rollentrennung herstellen zwischen dem, was politische Kommunikation ist, was Wissenschaftskommunikation ist und was vor allem unabhängige Beobachtung und kritische Begleitung auch von Wissenschaft ist.
Ja, ich denke, die ImpulsgeberInnen als auch die Diskussion mit den TeilnehmerInnen in der ersten Session haben sehr eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig die Wissenschaftskommunikation und der Wissenschaftsjournalismus ist. Und das hat uns mit Sicherheit auch gezeigt, wie wir von Beginn an dieses neuartige Virus, die Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Diskurse zu dieser Erkenntnis eigentlich sehr schnell medial öffentlich wurden. Und was dann eingesetzt hat über die letzten Monate und was wir auch jetzt noch sehen, ist, dass Politik und Wissenschaft einen sehr großen Konkurrenzkampf in den Medien haben, den Anspruch, den Deutungsanspruch mehr oder weniger für sich erheben. Und diesen Konflikt mitzuerleben, das ist quasi das Interessante. Und darin einer Bevölkerung eine Orientierung zu geben, das ist das ja, was eigentlich die Aufgabe sein sollte. Und deswegen ist es umso spannender, was wir eigentlich für Learnings daraus ziehen, was bis jetzt passiert ist.
Das finde ich auch. Also ein sehr spannendes Thema. Wissenschaftskommunikation ist wichtig. Ich glaube, das ist Konsens. Da sind wir uns alle einig. Und wir haben ja in der ersten Session über unsere Herausforderungen gesprochen. Und diese ganzen Herausforderungen haben wir in dieser Session auch ein bisschen geclustert und sortiert. Und im Grunde genommen kamen da zwei große Herausforderungen bei raus, die unsere Gäste, ja, die sich damit besonders beschäftigt haben. Und das waren zum einen wissenschaftliche Inhalte einfach darstellen und zum anderen Vertrauen gewinnen.
Ja, Friederike, und du hast vor ein paar Tagen noch einmal über die Herausforderung mit Jacob Bosson gesprochen.
Ja.
Lass uns doch in das Interview noch einmal reinhören, was er als die Herausforderungen sieht.
Sehr gerne. Jakob, du bist Wissenschafts-YouTuber und hast einen Master in Physik und Sozialwissenschaften und erklärst auf deinem YouTube-Kanal Breaking Lab, dem aktuell 420.000 Menschen folgen, unter anderem, wie Wissenschaft funktioniert. Was waren denn deine Herausforderungen in der Corona-Pandemie?
Tatsächlich, so doof das klingt, es waren gar nicht so viele Herausforderungen, sondern ich habe es wirklich als viele, viele Chancen wahrgenommen. Tatsächlich fing es damit an, dass also Corona ging los und wir haben sehr spontan, in 3 Tagen einen Livestream auf die Beine gestellt, weil wir gemerkt haben, oha, das Thema wird relevant und es wird viel darüber gesprochen, aber gerade junge Menschen, das war damals ein ganz großes Thema, die werden nicht wirklich erreicht. Und dann haben wir einen Livestream gestartet und was ich so irre fand, war, dass wir haben Jens Spahn gefragt, der natürlich zu der Zeit einiges zu tun hatte und der hat gesagt, auf jeden Fall, ich bin dabei und beantworte live eure Fragen, die Fragen von den Leuten im Chat. Genau, und dann hatten wir einen Livestream, wo Jens Spahn zu Gast war und danach kam noch Armin Laschet war dabei und Cem Özdemir und also wirklich und natürlich auch ganz viele Forscherinnen und Forscher, die gerade mitten im Thema drin waren. Und das fand ich ganz erstaunlich, wie es plötzlich möglich war, dass ein Format, also YouTube, was sonst ja immer so ein bisschen belächelt wird oder wurde, mittlerweile nicht mehr so sehr, plötzlich sehr ernst genommen wurde, weil man gesehen hat, da erreicht man die jungen Menschen und das hat ziemlich gut funktioniert.
Und kannst du irgendwie feststellen, welche Formate da besonders geeignet für Wissenschaftskommunikation sind?
Ich behaupte, dass längere Videos, also YouTube-Videos finde ich persönlich schon oft ganz gut, weil ich das Gefühl habe, bei diesen sehr kurzen Formaten, also ich verstehe auch, dass die ihren Reiz haben. Ich habe nur das Gefühl, das sind dann oft eher so, ich präsentiere Fakten hintereinander, also es ist eine Auflistung von Fakten, um tiefgreifender was zu erklären, braucht es, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Zeit und vor allen Dingen müssen die Leute sich auch mehr darauf einlassen. Also wenn ich irgendwie bei TikTok durchscrolle und immer 30 oder 60 Sekunden so vorgesetzt kriege oder mittlerweile ja 3 Minuten. Die Leute konsumieren das ganz anders, als wenn sie sich hinsetzen und jetzt mal sich einen 20-Minuten Erklärfilm auf YouTube von Mai oder halt bei Breaking Lab oder sowas anschauen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Art, Inhalte aufzunehmen. Mhm.
Die beiden Herausforderungen, die wir in der letzten Session herausgefunden oder festgestellt haben, waren zum einen Vertrauen gewinnen und zum anderen wissenschaftliche Inhalte einfach darstellen. Sind das zwei Herausforderungen, die du auch als Problem gesehen hast oder wie schätzt du das ein?
Definitiv. Also auch im Rahmen meiner Forschung, also ich promoviere ja gerade an der Uni Köln und im Rahmen der Forschung haben wir auch Untersuchungen gemacht, was ist den Menschen wichtig für Wissensvideos und als entscheidendster Punkt hat sich das Thema Seriosität gezeigt. Das ist was, was den Menschen ganz wichtig ist, aber es gibt tatsächlich, hat sich auch gleichzeitig gezeigt, dass es relativ simple Methoden gibt, um diese Seriosität zu liefern und das sind im Endeffekt 3 Punkte. Also Punkt 1, Quellen angeben. Das machen wir bei uns zum Beispiel in den Videos, wie wenn ich ein Paper schreiben würde, gebe ich an jeder Stelle eine Quelle an zu einer Aussage. Also ich treffe eine Aussage im Video, dann wird unten eingeblendet Quelle 13 und die Leute können in der Videobeschreibung nachschauen, um was für eine Quelle es sich handelt und das wie bei einem Paper sich anschauen. Punkt Nummer 2, Expertinnen und Experten einbinden. Das ist was, was den Menschen ganz wichtig war. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und Punkt 3 ist den eigenen Background angeben. Also ich sage immer ja, also ich bin halt aktiv in der Forschung und das heißt nicht, dass ich mich mit dem Thema gut auskenne. Aber das heißt auf jeden Fall, dass ich es gewohnt bin, Paper zu lesen, wissenschaftlich zu arbeiten. Und gerade durch meinen Physik-Background kann ich mir viele Sachen sehr logisch erschließen. Also mir fällt zumindest, also durch Physik hat man ja automatisch auch noch Studienintegrale in Chemie und Biologie. Das heißt, all diese naturwissenschaftlichen Aspekte, da weiß man nicht alles, aber da kann man, wenn man sich in Themen einliest, das oft denkt man so, ah, okay, ja, das verstehe ich, weil das macht Sinn durch den und den Aspekt.
Okay, das heißt, damit gewinnst du an Seriosität, dass du auch diesen Background dazu hast.
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz unentscheidend. Also jetzt auch mal so unabhängig von mir, wenn man sich mal anschaut, MyLab, erfolgreichste Science-YouTuberin Deutschlands, die ist nicht umsonst die Chemikerin unseres Vertrauens, sondern natürlich gibt einem das, also das ist ja auch total verständlich, also wenn ich irgendwie Geige lernen will, dann würde ich auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal ganz frei die Wahl hätte, zu jemandem gehen, wo ich weiß, okay, der hat eine krasse Ausbildung da drin und vielleicht nicht direkt zu einem Autodidakt, ohne dass es jetzt heißt, dass das eine oder andere schlechter ist. Es gibt viele tolle Science-YouTuber, die das sehr gut machen, obwohl die vielleicht gar keinen Background da drin haben.
Jakob, vielen Dank. Wir stellen dann mal fest, was so die Lösungen sein werden, vielleicht in der zweiten Session. Und dann hören wir uns danach nochmal. Danke.
Ich bin total gespannt. Vielen, vielen Dank.
Ja, ganz lieben Dank, Friederike, dass du das Interview vorher mit Jakob geführt hast und es zeigt nochmal eindrucksvoll, dass er auch die beiden Erkenntnisse, die wir abgeleitet haben aus unserer letzten Session im Janssen Open House, auch nochmal ganz klar unterstützt.
Ja, total, sehr gerne. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit von Session Nummer 1, aber wenn es 1 gibt, dann muss es ja auch 2 geben. Markus, kannst du uns einmal kurz erzählen, wie es jetzt weitergeht?
Sehr gerne, Friederike. Also ich denke, das Thema ist so umfassend. Nicht nur wir beschäftigen uns damit, aber auch andere. Aber ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten Personenkreis. Wir haben alle Beteiligten zusammengebracht, um wirklich über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das war der Teil im ersten Janssen Open House Ende September. Und wir wollen gerade im zweiten Teil jetzt darüber sprechen, was lernen wir eigentlich aus den Erkenntnissen, die wir gemacht haben und die wir auch immer noch machen. Also die Pandemie ist nicht vorbei, die Kommunikation geht weiter. Und darüber würden wir ganz gerne mit dem gleichen Teilnehmerkreis wie bei der ersten Session quasi sprechen, um zu überlegen, was können wir in einer ähnlichen Situation, wovor uns Gott bewahren möchte, aber dann besser machen. Also von daher freue ich mich, dass alle TeilnehmerInnen aus der ersten Session auch gesagt haben, sie fanden es so interessant, dass sie wieder dabei sind. Und das ist die zweite Session, die wir jetzt am 8. Dezember haben werden.
Genau, wir haben unsere zweite Session dann am 8. Dezember. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, ihr hört uns dann sicherlich ein paar Wochen später wieder, wenn wir hier wieder ein Fazit ziehen. Danke, Markus, für deine Zeit.
Ganz sicher. Ganz lieben Dank, Friederike.